Hören wir den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 5, die Versen 33 bis 39. Lukas 5, Vers 33, folgende. Sie aber, sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel. Ebenso die Jünger der Pharisäer. Aber deine Jünger essen und trinken. Jesus sprach aber zu ihnen, könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis. Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet. Und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen. Denn er spricht, der alte ist milder. Liebe Gemeinde, vergangene Mittwoch begann für Katholiken die Fastenzeit, die österliche Bußezeit. Anlass für eine liebe Nachbarin, mir eine Frage zu stellen. Eine Frage, die dir im Evangelium hier ähnelt. Denn sie fragte mich, Jan, warum fasten wir Katholiken? Und warum tut ihr Protestanten das nicht? Die Antwort gibt es hier im Text. Das heißt, durch das Hören dieses Zeugnis Jesu kamen Protestanten zu dem Schluss, dass Fasten an festgelegten Kalendertagen ist nicht im Einklang mit dem Evangelium. Aber schauen wir mal, ob wir das unseren Vorfahren noch zustimmen können. Außer Frage steht natürlich, dass Jesu in unserem Text das Fasten verbot, weil wir nur Grund zur Freude haben. Wäre auch seltsam, oder? Dann hätte er genauso gut das Weinen verbieten können. Weil Fasten ist im Grunde eine spontane Reaktion auf Trauer. Das ist der Normalfall. Zum Beispiel, du erhältst eine schlimme Nachricht und du sagst, ja, jetzt ist mir nicht nach Essen zumute. Bitte. Das musst du auch niemandem erklären. Manchmal ist man dann so überwältigt von Trauer und Schmerz, man hat einfach keinen Appetit mehr. Und wenn solche Gefühle von mehreren Leuten gleichzeitig geteilt, dann wird es zu einem Ritual. Wir legen einen Tag dafür fest. Zum Beispiel im Judentum, zur Zeit Jesu, wurde am zweiten und fünften Tag der Woche gefastet, am Montag und Donnerstag. Drastischer noch war das Fasten am großen Versöhnungstag und am Tag der Zerstörung des Tempels. Na klar, dann ist Fasten nicht mehr, wenn man das so jährlich macht, dann ist es nicht mehr ein Ausdruck von Trauer, sondern auch ein Mittel, um solche Gefühle ein bisschen zu stimulieren. Das verstehen wir. Und Achtung, diese letzte Bedeutung, Fasten als Stimulanz für Trauergefühle, kann die erste Bedeutung, Fasten als spontaner Ausdruck von Emotionen, so weit verdrängen, dass das ganze Fasten einfach eine Art Training wird. Vergleich es mal damit, was ein Diät mit einem Körper macht, in 40 Tagen 5 Kilogramm weniger auf die Waage bringen. Ich muss dir nicht sagen, dass solches Fasten leicht etwas Äußerliches wird. Wohl auch der Grund, warum Paulus schreibt, diese Körperübungen, er meinte nicht Gymnastik, sondern Askese, diese Körperübungen sind von geringen Wert. Er sagt nicht, das ist ganz nützlos, er sagt, sie sind von geringen Wert. Er ist nicht sehr begeistert davon. Und wir sollten es auch nicht sein. Fasten als Technik, na gut, es hat einen gewissen Wert für Leib und Seele, aber hab bitte keine zu hohe Erwartung davon. Noch abgesehen davon, dass es dich leicht in die Richtung einer Leistungsreligion drängt. Ne? Punkte für den Himmel sammeln. Was haben die Reformatoren dagegen gekämpft? Sola gratia. Allein durch Gnade. Aber vor allem, was wird eigentlich so aus der Spontaneität bei den Fasten? Wirst du noch echte Trauer empfinden, wenn solche künstlichen Mittel nötig sind? Dass du dich an einen Kalender halten musst, sagt schon was, oder? Eine Frage, die man auch über das gesamte Kirchenjahr übrigens stellen kann. Die Passionszeit hat jetzt begonnen. Aber, meine Lieben, sollen wir jetzt alle mit traurigen Gesichtern 6 Wochen hinumlaufen? Nur um 6 Wochen später am Ostersonntag in verrückte Freude auszubrechen? So wie es die Ostkirche so gut kann. Aber das ist eine ziemlich formelle Kirche. Zumindest diesen Eindruck bekomme ich manchmal. Nein, diesen Weg sollten wir definitiv nicht einschlagen. Daarom sage ich, Vorsicht mit dem Kirchenjahr. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Natürlich kein Grund, das Kirchenjahr ganz abzuschaffen. Ich liebe das auch, eine Vorbereitung, so bis zum Ostern und die Adventszeit bis zum Weihnachten. Das ist wirklich wunderbar. Wenn man sich der Gefahr der Veräußerlichung bewusst ist, dann kann man die christlichen Feiertage vom Herzen feiern. Es muss aber kein Trick draus werden. Auch das Fasten nach dem Kalender nicht. Denn habt ihr es bemerkt, auch das offizielle Fasten, Jesus schafft es nicht ab. Was macht er dann so? Schau mal, unser Heiland bindet das Fasten nicht an ein totes Datum, sondern an seine lebendige Person. Und damit erscheint das Fasten sofort in einem ganz neuen Licht. Wie deutlich wird hier wieder, wer Jesus ist. Um so einen religiösen Brauch wie das Fasten ganz an die eigene Person zu binden. Dazu muss er Gottes Sohn sein, oder? Sonst wäre das völlig inakzeptabel. Wie so oft im Evangelium stehen wir also wieder vor der Entscheidung. Entweder das eine oder das andere. Entweder Jesus ist wie er sagt, dass er ist, Gottes Sohn, oder ein Betrüger und Verführer. Nach den Gesetzen der damaligen Zeit zu Recht wie ein Verbrecher hingerichtet. Es gibt keinen Mittelweg. Vor kurzem haben wir uns an einem Sonntagabend damit befasst, dass Jesus über das Begraben der Toten sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Erinnerst du dat nog? Dat is toch een onmogelijkes woord, oder? Een woord dat sogar wütend machen kan, heb ik gezegd. Wenn man aan die Beerdigung seiner Eltern denkt, seiner Frau, seines Kindes. Es sei denn, wir hören auf den Herrn, der es sagt zu jemandem, der für die Beerdigung seines Vaters um Aufschub für die Nachfolge bietet. Das war der Kontext. Es sei denn, wir hören auf Jesus, der sagt, mein Lieber, die Verkündigung des Evangeliums kommt vor allem anderen. Es sei denn, wir verstehen, es ist Gottes Sohn, der das sagt, der absolute Priorität für das lebendige Wort fordert. prioriteit für sein Evangelium. Das Leben spendet. Dagegen tragt fast jedes menschliche Tun ein Zeichen vom Tod. Meine Lieben, wenn ihr das Evangelium lest, vergesst bitte nie, Jesus ist Gottes Sohn. Momentan wird stark betont, auch in die Theologie, dass Jesus Mensch ist. Und das ist richtig. Aber Gott sei Dank ist er auch noch was anderes. Er ist Gottes Sohn. Und Fasten ist eine Form, die mit Beten verbunden ist. Und zusammen mit Spenden für Bedürftige ein Mittel, um den Glauben zu stärken. Das kann man auch wunderbar in der Bergpredigt sehen, hè? Matthäus 6. Da redet Jesus zuerst von Almosen geben, hè? Wir sagen Spenden für Bedürftige. Etwas später über das Fasten und dann dazwischen über das Gebet, das Vaterunser. Ist ein wunderbares Triptychon. Gebet, siehst du, Gebet hier in der Mitte. Und links und rechts Almosen und Fasten. Verstehst du das? Was macht man dann? Mit Almosen und Fasten entleerst du dich für Gott. Und dafür brauchst du das Gebet. Wer fastet, richtet seinen Kummer an Gott. Also, da kommt Jesus und er sagt, gutes Fasten ist auf mich gerichtet. Bin ich da? Oder bin ich nicht da? Das entscheidet, ob du fastet oder nicht. Nou, das kann man als Mensch schon nicht machen, oder? Egal wie besonders du bist, das überschreitet doch jedes Maß. Aber Jesus ist Gottes Sohn. Er kann sowas sagen. Noch ein Beispiel. Hat mir immer so ganz auch, ja, man staunt darüber, hè, dass Jesus eine Hochzeit, nota bene, eine Hochzeit zu Kana, zu seiner eigenen Party macht. Das ist doch unter Menschen unerträglich. Dass jemand das tut, dem Brautpaar die Hochzeitsfeier zu nehmen und daraus seine eigene Party zu machen. Mit viel Wein und viel besserem Wein. Seine Party. Sowas macht man doch nicht. Jesus macht es. Denn er ist Gottes Sohn. Er hat das Recht, das zu tun. Und wenn du das niet machst, bemerkst du auch, dass was er mit dieser Hochzeit tut, ihrer Ehe nicht schadet. Im Gegenteil, er segnet sie, er rettet sie. Ja, unser Herr ist mit dem Fasten sehr radikal. Schau dir nur die Beispiele an, die er hier gibt. Lies es mal, die zwei Beispiele. Das Stück Stoff und der Weinschlauch. Beide Gleichnissen machen es ganz klar, was Jesus bringt, is völlig anders als das, was üblich war. Schau mal, er sagt nicht, bitte Leute, wenn ihr fastet, achtet mehr auf den Anlass als auf das Datum. Damit blieb er völlig im Rahmen seiner Zeit. Na klar, der weise Rabbi, die seine Jünger nochmal vor der Form zum Inhalt bringt, das konnte man auch von anderen Rabbinen hören. Nein, was Jesus sagt, geht weiter. Jesus stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Er will sicherstellen, dass wir uns auf ihn konzentrieren, auf Christus. Wie es ihm geht, wie es sein Reich geht in der Welt. En wenn alles in Ordnung ist, dann fasten wir nicht, dann feiern wir. Aber wenn es da große Sorgen gibt, dann bedeutet das auf Essen, Trinken und Sex zu verzichten. Ist doch so, oder? Essen, Trinken und Lieben gedeihen am besten, wenn Freude da ist. Aber, um wieder den Text zu lesen, steht das hier echt so? Was ich jetzt sage, kann man so den Text beschreiben? Der Bräutigam mit uns, das heißt, die Sache Christi geht gut voran. Und der Bräutig am weggenommen bedeutet schwere Wolken am Horizont. Mit der Zeit, in der der Bräutigam anwesend ist, meint Jesus dann nicht die Zeit seiner Wanderschaft hier auf Erden, dass er unter seinen Jüngern ist und dass sie herrlich essen und trinken. Und meint er dann, dass er abwesend ist, das bedeutet die Zeit nach seiner Himmelfahrt. Und so wird schon eingelegt. Ich habe das auch in einem Kommentar gefunden. Meinst du das? Wirklich? Denk mal nach. Das würde bedeuten, dass es bis zu Jesus' Wiederkunft nichts anderes zu tun gibt, als zu fasten. Ja, man muss, wenn man ein Buch liest, eine Exegese liest, muss man darüber nachdenken. Ja, was ist das? Was meint das konkret? Das meinte dann, dass die Kirche Jesu Christus schon 2000 Jahre fastet. Nichts mal mehr feiert. Könnte das sein, dass der Herr bei seiner Himmelfahrt alle Freuden der Erde mit sich in den Himmel genommen hat? Nein, das kann die Absicht nicht sein. Bitte höre gut zu. Der Herr unterscheidet hier in seinem Weg auf Erden. Ich sage das ganz deutlich. Er unterscheidet in seinem Weg auf Erden zowel das eine als auch das andere. Zowel seine Anwesendheit als seine Abwesendheid. Schau mal, Anwesendheit in Galiläa, wo alles anfing. Galiläa, die Begeisterung um seine Predigten, um die Wunder und Zeichen, die er vollbracht. Die Menschen haben gestaunt, die haben sich gewundert, die haben so eine große Freude erlebt. Und Abwesendheit in Jeruzalem, bei dem Prozess, bei der Hinrichtung. Glanz in Galiläa, Untergang in Judäa. Blüte, als die Menschen in Scharen kommen. Und Verfall, als selbst seine Jünger ihn im Stich lassen. Wiederholt im Evangelium und natürlich zum Schluss beim Kreuz. Offenbarung, wenn der Vader was zijn Zoon macht, ganz klar unterstützt. Und Verborgenheit, wenn auch der Vader ihn im Stich lasst, mein Gott, ruft er dann. Warum hast du mich verlassen? Siehst du's? Hel und dunkel. So war es sein ganzes Leben lang. Beide Zustände, hell und dunkel, sie ziehen sich durch sein Leben hier auf Erden. Und sie sind auch in der darauf folgenden Zeit zu beobachten. Ich meine, in der Kirchengeschichte. Manchmal ist der Bräutigam, und ich darf sagen, war der Bräutigam hier in Österreich, sehr deutlich präsent. 16. Jahrhundert. Eine Blütezeit. Erweckung. Reformation. Aber manchmal werden wir übermannt von Säkularisierung. Oder, und das trifft heutzutage, oder es gibt nicht weniger schmerzend Kirchenmitglieder, die sich geistlich voneinander entfremden. Und engagierte Mitglieder, die sich kirchlich trennen. Traurigkeit für den einen, Traurigkeit für den anderen. Sind das nicht sicherlich Dinge, die den Bräutigam aus unseren Augen verschwinden lassen? Dinge, die uns fragen lassen: Herr, wo bist du? Gibt heutzutage nicht allen Grund zu fasten. Meine Liebe, darf ich fragen, macht ihr das auch manchmal? Zum Beispiel, wenn du auf diesen Unglauben stößt, diesen hartnäckigen Unglauben. Ja, ein guter Bekannter sagt einfach: Die Kirche, ist mir am Moment ganz egal. Geh nicht mit ein.
Ich habe mein Glauben ganz abgelegt. Dass du dann fastest. Dass du weniger isst. Nur das kaufst, was wirklich nötig ist. Dass du reduzierst, ich mache es mal ganz konkret, dass du reduzierst auf Handy, Alkohol, Süßspeisen und Sex. Weil du den Bräutigam nicht siehst. Siehst du, was er hier tut? Unser Heiland. Er gibt dem Fasten das Natürliche, das Spontane zurück. Und wie macht er das? Indem er es mit seiner eigenen Person verbindet. Und gehen wir mit ihm? Dann stellt sich die Frage, erlebe ich meine Zeit wirklich zusammen mit ihm? Auch bei den Propheten schon fragt der Herr sein Volk, wenn ihr fastet, tut ihr es für mich? Wir haben es gelesen, doch? Zacharia 7. Wenn ihr fastest, tut ihr es für mich? Oder ist es zu einer geistlosen Formalität geworden? Ich habe in meiner Zeitung gelesen, ganz viele Tipps für das Fasten. Das geht eigentlich nur für den leiblichen Wohl. Hat nichts zu tun mit Jesus Christus. Und was ist mit dem Fasten nach dem Kalender? Was machen wir damit? Gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, war schon ein harter Griff der Reformation, das komplett beiseite zu schieben. Unser Protestantismus ist sehr inhaltsorientiert, denke ich manchmal. Es geht immer um die Inhalt. In dem Sinne, dass er sehr streng gegen alle Arten von Bräuchen und Traditionen war. Habe gedacht, vielleicht am besten zwei Spuren. Einerseits das Kirchenjahr mit der Fastenzeit, in dem wir allzu Ausgelassenes vermeiden. Und andererseits, außerhalb des Kalenders, orientieren wir uns stark an Christus. So stark, dass wir spontan glücklich und spontan traurig reagieren auf das Wachsen und abnehmen seines Reichs in der Welt. Also zwei Spuren. Und das eine. Und das andere. Vielleicht ist das heute der richtige Weg. Aber ein gesundes Misstrauen gegenüber festgelegte Fastentagen, ja, das lehrt uns der Herr Jesus hier sicher. Und sag mal ehrlich, meine liebe Freunde hier, im Linsland, im Oberösterreich, wie schaut es wirklich aus mit dem Fasten nach dem Kalender? Ist es nur eine kurzzeitige Umstellung, um die Ernährungssünden der vergangenen Monate auszugleichen? Und bleibt nicht für vielen nur der Fasching, der Karnival? Wer das überzeugend findet, kann es mir gerne sagen. Aber jetzt fügt Jesus noch was hinzu. Es ist interessant, Matthäus und Markus erwähnen es nicht, aber Lukas tut es. In Vers 39, da sagt er Jesus, und niemand, der alten Wein getrunken hat, will jungen Wein. Denn er sagt, der alte ist besser. Oder Luther sagt, übersetzt, milder. Was mag er damit gemeint haben? Gehen wir zurück zum Anfang. Sie sagten zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, genauso wie die Jünger der Pharisäer. Aber deine Jünger essen und trinken. Da geht es also um die Macht der Gewohnheit, wie sie bei Fasten eine Rolle spielt. Aber nicht nur beim Fasten. Gewohnheiten, Brauche, die oft ein zähes Leben führen. Alter Wein, oh, is een schönes Bild für Brauchen. Alter Wein, den wir so lieben. Wir feiern ein besonderes Fest und möchten unseren Cabernet Franc aus dem Jahrgang 2015 aus dem Keller einschenken. Aber wir wissen ja, bei so einem alten Wein, Vorsicht, nicht schütteln. Bitte, bitte, Vorsicht. Was denkst du, wofür steht hier der alte Wein? Hat jemand ein Idee?
Die Bräuche.
Aha. Man kann schon sagen, das Alte Testament. Ja. Und der neue Wein steht dann für das Neue. Und schau mal, Jesus hat das Fasten damit in ein neues Licht gerückt, indem er es, wie gesagt, mit seiner eigenen Person in Verbindung bringt. Das ist eine große Aufgabe. Und jetzt wird dann auch spannend. Werden die Leute mitmachen? Diese ganz anderen Blick. Oder bleiben sie lieber beim bisherigen Brauch vom Fasten nach dem Kalender? Was auf der Vorteil davon ist, dass zumindest was dabei rauskommt. Hè? Ein festes Datum, richtig? Das ist ein Vorteil. Es scheint ein bisschen so, als ob Jesus daran zweifelt, dass seine Absicht verstanden wird von den Menschen. Werden sie nicht weiterhin das Alte dem Neuen vorziehen? Er hat seine Zweifel. Aber ist das niet wunderbar? Jesus is hier zeer entgegenkommend. Es ist ein mildes Wort. Und ich kann es so wiedergeben. Habt ein bisschen Geduld mit der Macht solcher Gewohnheiten. Schalen kann es nicht. Und wir können es verstehen. Neuer Wein braucht Zeit, zu reifen. Sei bitte nicht zu streng mit den Menschen, wenn sie sich daran halten. Schließlich ist es keine große Sache, ob man fastet oder nicht. Achtung, die großen Unterschiede zwischen Rom und der Reformation sollen wir nie unter den Teppich kehren. Nie. Niemals. Aber mache das Fasten nicht zum Thema mit ihnen. Würde uns die Ernst der Zeiten nicht zum Fasten bringen, wie Jesus davon spricht. Eigentlich wie vanzelf, spontaan. Das Wort am Ende straalt also milde aus. Fasten nach dem Kalender wird zumindest erlaubt. Fühle dich frei, wenn du zu dieser Zeit besonders über das Leiden und Sterben Jesu nachdenkst. Er selbst hat 40 Tage gefastet. 40 Tage, Lukas 4. Ob ihr fastet, bleibt euch überlassen. Ich dränge euch nicht dazu, ich halte euch nicht davon ab. Und ja, zu dieser Milde möchte ich noch sagen, vielleicht sagt der Meister es mit einem Augenzwinkern. Denn wie gesagt, es ist ein mildes Wort. Dass er uns mit einem Augenzwinker sagt, dass wir nicht zu streng mit uns selbst sein sollen, was das Fasten im Kalender betrifft. Dass wir nicht zu spirituell sein sollen. Denn es besteht die Gefahr, dass uns dann nichts von dem Fasten, von dem er spricht, passiert. Vielleicht hat er sogar uns hier in Österreich im Sinne, als er das mit dem Wein sagte, wie es bei Lukas steht. Denn er sieht, wie schwierig wir es finden, auf diese Fastenhilfe an einem Datum zu verzichten. Wir können es gut gebrauchen. Dann seien wir ehrlich. Wann fasten wir schon? Selbst die mildeste Form davon, Mäßigung, wird leicht vergessen. Oder ist das wirklich anders? Ich frage nur. Gut, das ist es, was ich aus diesem Text mitgeben möchte. Achtet auf Christus. Achtet auf Christus wie eine Braut auf ihrem Bräutigam. Taucht ein in sein Gehen durch die Geschichte, auch diese Kirchengeschichte. In die Weise, wie er jetzt in Iran und in Nordkorea und in Nigeria und wo auch immer in seinem Volk verfolgt wird. Täusche dich nicht, meine Lieben, es ist Christus selbst, er wird verfolgt. Wie es zu Paulus auf dem Weg nach Damaskus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Christus selbst wird verfolgt. Lasst euch nicht von unserem relativen Komfort hier täuschen. Erfahr, wie er es heute schwer hat. Damit wir fragen, wo ist er? Ist er ganz aus dem Blickfeld verschwunden? Letzte Woche las ich im Hohelied. Ich zitiere. Auf meinem Bett in der Nacht suchte ich ihn, den ich von Herzen liebe. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Wo ist dein Liebster gegangen? Sag es uns, du schönste von allen Frauen. Denn wir wollen ihn mit dir suchen. Mit dir suchen. Komt euch das bekannt vor? Stel dir vor, dass wir, nicht weil es Fastenzeit ist, sondern wegen der Not unserer Brüder und Schwestern in Nordkorea, ich habe auch letzte Woche einen Brief bekommen von meinen Freunden aus Iran. Es wird wirklich schlimm am Moment da. Stel dir vor, dass wir wegen der Not unserer Brüder und Schwestern, auch in Nigeria, dass wir gemeinsam ein Fasten ausrufen. Und stell dir vor, dass wir mit diesem Wort aus dem Hohelied einen Brief schreiben, in dem wir all unsere Brüder und Schwestern zum Fasten einladen und aufrufen. Wäre das heute nicht angebracht? Denn mit dem Hohelied habt ihr genau den Kontext, in den unser Heiland das Fasten stellt. Fasten, warum? Weil der Bräutigam so abwesend scheint. Fasten, weil der Bräutigam so fern scheint. Und wir fragen, wann werden wir endlich vereint mit ihm? Wann wird kommen das verheißene Paradies? Kom, Herr Jesus. Ja, komme bald. Amen. Amen.